geliebte, lebendige Menschen, liebe Gemeinde. Ein schweres Thema, sagte Susanne, und sie hat ja recht. Was ist der Tod? Die Freundin und Schwester des Lebens, wie wir es in dem Kinderbuch gesehen haben. Ein schönes Bild. Oder vielleicht auch der Bruder des Schlafes, wie in einer Bach-Kantate besungen wird. Komm, o Tod, du schlafest, Bruder. Wer das einmal gehört hat, dem geht das nicht mehr aus Kopf und Herz. Oder ist der Tod der letzte Feind, der vernichtet wird, wie es im ersten Korintherbrief beschrieben ist? Oder ist der Tod der Lohn der Sünde, wie es im Römerbrief beschrieben ist? Viele Vergleiche, Bilder, Bezeichnungen gibt es und doch ist es unfassbar, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber es steht fest, dieser Tod, dieser unfassbare Tod hat doch eine Macht über uns, weil er, soweit wir heute blicken können und nach allem, was wir erfahren haben, endgültig ist. Der Tod ist das Ende von allem, zum Teil auch von dem, was noch am Leben ist, denn sein Einfluss reicht tief in unser Leben hinein. Aber der Tod ist auch das Gerechteste, was es gibt, denn alles ausnahmslos, was lebt, stirbt auch. Alles. Vom Tod, sagt man, sind ja alle gleich. Aus dem Tod kann man sich nicht herauskaufen oder man kann sich ihm nicht entziehen durch ein vorbildliches Leben. Absolut jeder stirbt. Und diese Tatsache ist ja beides, schmerzlich und tröstlich. Nicht immer zu gleichen Teilen, aber beides ist da. Es ist schmerzlich, denn, ich glaube, Angela hat das mal so formuliert, das Sterben ist ein Skandal. Und viele Menschen erfahren ja diese wirklich unfassbar große Zumutung zu erleben, dass ein ganzer Mensch alles, was einen Menschen ausmacht, wenn er tot ist, fort ist. Komplett fort. Und er bleibt auch fort. Mit allem, mit seinem Leib, der so unersetzlich ist, mit der Sprache, mit der Geschichte, mit allem auch, was ein Mensch in der Welt bewirkt, ist er fort. Und wir dürfen uns keine Illusionen darüber machen, was einen Menschen überdauert. Es ist erschreckend wenig. Das ist schmerzlich und erschrecklich. Aber das Sterben ist auch tröstlich. Manch einer kennt auch dieses wirklich dankbare Schauen auf den Tod, wenn er dann tatsächlich Erlösung bringt, weil er eben das Schönste und das Schlimmste im Leben beides beendet. Zu wissen, nichts dauert endlos. Nicht das, was wir festhalten wollen, aber eben auch nicht das, was uns heimsucht, uns plagt und uns das Leben nimmt, obwohl wir noch am Leben sind. Und dann ist es tröstlich zu wissen und zu erleben, der Tod macht eben auch dem ein Ende. Es muss nicht endlos dauern. Und so ist er nun permanent anwesend in unserem Leben, der Tod. Und diese permanente Anwesenheit in unserem Leben gemahnt uns zur Barmherzigkeit mit den anderen und auch mit uns selbst. Ich finde, dass es etwas Versöhnliches hat, dass der Tod so unausweichlich ist, und zwar für absolut jeden. Also beide Empfindungen dem Tod gegenüber haben ihre Berechtigung, die Angst und die Verunsicherung, aber auch die Sehnsucht nach einem guten und friedlichen Tod. Wer mit dem Tod redet, trifft auf nichts Böses. Der Tod an sich ist nicht böse. Er ist natürlich und ein Teil unseres Lebens, wenn auch ein befremdlicher Teil. Zum Menschsein gehört eben auch dieses Endlichsein, das in der Zeit sein. Und dass es so ist, verleiht unserem Menschsein Würde. Dass wir von der Erde kommen und zur Erde werden, in ganz buchstäblichem Sinn. Und dass es einen Kreislauf gibt von Werden und Vergehen und wieder Werden und Vergehen und wieder Werden. Und du und ich, wir sind darin eingebettet. Als ganz unverzichtbarer Teil, wenn auch in Vergänglichkeit. Und das ist gut so. Dass wir sterben und eben nicht unendlich sind, Das verleiht uns Würde. Der Tod und alle seine Vorboten wie Krankheit, Schwäche und die Unwägbarkeiten, sie geben unserem Leben natürlich eine gewisse Zerbrechlichkeit, aber eben auch diese menschliche Würde. Denn der Tod hilft uns, uns in den Kleinigkeiten und Kleinstkariertheiten des Lebens eben nicht zu verlieren, sondern uns gelegentlich darauf zu besinnen, dass das, was wesentlich ist, in unserem Leben Raum braucht. Eben weil das Leben endlich ist und unsere Zeit bemessen und unsere Beziehungen nicht endlos strapazierbar und unsere Ressourcen überschaubar und in allem ist ein Ende schon enthalten. Unser Tod, unser ganz persönlicher Tod, deiner und meiner, hat seinen Zeitpunkt. Der ist ungewiss. Aber er kommt garantiert und das ist absolut gewiss. Wie also gehen wir damit um? Ich lese uns dazu einen Text aus 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 12. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel des Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Nach dieser Seligkeit haben gesucht und geforscht die Propheten, die geweissagt haben von der Gnade für euch und haben geforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist Christi deutet, der in ihnen war und zuvor bezeugt hat, die Leiden, die über Christus kommen sollten und die Herrlichkeit danach. Ihnen ist offenbart worden, dass sie nicht sich selbst, sondern euch dienen sollten mit dem, was euch nun verkündigt ist durch die, die euch das Evangelium verkündigt haben, durch den Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt ist, was auch die Engel begehren zu schauen. Was für ein Text. Ein sehr vollmundiger Text. Ein poetischer, ein dem Thema angemessener, vollmundig tönender Text. Groß und ziemlich kompliziert. Aber auch ein Text, der, wenn man ihn herausschält aus den großen Worten und den mächtigen Tönen, uns doch nicht unberührt lässt. Hier schreibt einer, wie ich finde, ganz tapfer von den letzten Dingen. Und er schreibt sehr viel, obwohl man doch so wenig sagen kann. Und ich finde es darum ganz richtig und wegweisend für das Nachdenken über den Tod, dass jegliche Überlegung dazu und eben auch diese mit dem Lob Gottes beginnt. Gelobt sei Gott. Ja, er steht am Anfang. Das ist immer der Fall. Und er ist der, der am Ende alles versteht, auch wenn wir nichts mehr begreifen. In seine großen Pläne und liebevollen Gedanken sind du und ich eingebettet mit unserem Leben, aber eben auch mit unserem Sterben. Er ist der Garant von allem, was wir glauben, von allem, woran wir uns halten und was uns hält. Das, was uns also erwartet, wird in dem Text verglichen mit einem Erbe. Das steht uns zu. Es wird nicht verdient. Dieses Erbe ist die Seligkeit. Ein Wort, das nur schwer zu ersetzen ist, finde ich, und so schwer zu übersetzen in andere Worte. Seligkeit. Aber dieses schöne Wort ist die geeignete Antwort auf unsere Frage, was wird aus mir und wo gehe ich hin? Die Seligkeit, sie ist viel mehr und viel wirklicher als ein dröges Vertrösten auf ein Jenseits, wenn man eben im Diesseits nichts mehr in den Griff kriegt oder im Diesseits Ungerechtigkeit und Leid ertragen muss. Diese Seligkeit ist nichts aus dem Leben so herausgeschobenes, sondern eine ganz handfeste Erwartung und nichts weniger als das Ziel unseres Glaubens, so wird es hier beschrieben. Aber wie haben wir uns diese Seligkeit vorzustellen? Wir haben ja unsere Vorstellungen und brauchen sie auch, weil wir unsere Hoffnungen auf sie setzen. Wir haben unsere Träume. Aber wie wirklich wenig kann man wissen? Denn viel ist uns nicht dazu gesagt. Die Bibel spricht über das Danach eher in Bildern oder in Andeutungen. Zum Beispiel von einer ewig währenden Hochzeit, zu der wir dann eingeladen sind. Oder eben auch von den ausgebreiteten Armen des Vaters, der uns erwartet. Sie spricht vom Sein bei Gott, aber dieses Sein bei Gott übersteigt noch unsere Vorstellungen und entzieht sich unseren Vorstellungen. Die Seligkeit als das Ziel des Glaubens. Das, so stelle ich mir vor, die Seele eingebettet wird in Gott. Und zwar nicht, weil und wenn wir alles richtig gemacht haben und auch nicht, weil wir es verdienen, denn es ist ja ein Erbe und kein Verdienst, sondern weil Gott selbst dafür sorgt, dass am Ende, ich kann es nur ganz schlicht, aber ich finde so richtig sagen, alles gut wird. Am Ende wird alles gut und es bleibt alles gut. Wie diese Seligkeit genau aussieht oder was man konkreter wissen könnte, dazu schweigt der Text. Das ist der Trost und das Geheimnis der guten Nachricht des Evangeliums, dass man eben nicht weiß, sondern vertrauen kann. Was der Text beschreibt ist, dazu ist schon viel geweissagt worden, sagt er. Man hat geforscht und gefragt, sich die Köpfe zerbrochen und die Propheten haben sich daran abgearbeitet und selbst die Engel, die doch so nah wie nur irgendwie möglich bei Gott sind, selbst sie sehnen sich danach und wollen endlich sehen, wie es dann wirklich ist. Und ich dachte mir, was für ein schönes Bild, dass es selbst für die Engel am Ende noch eine Überraschung geben wird. So geheim ist das Ganze. Und wir wollen das wissen. Der Seelenseligkeit oder das Leben nach dem Tod. Wir brauchen ja Bezeichnungen und Worte für diesen erlösten Zustand, in den wir uns so sehr wünschen und noch mehr unsere Liebsten und im Grunde jedermann. Wir wünschen uns dorthin, wo es gut wird und bleibt. Aber wir haben mehr als Worte, Umschreibungen und Bezeichnungen. Wir haben einen Namen für diesen Zustand. Dieser Name lautet Christus. Christus. In seinem Leiden ist er uns ganz nah und in seiner Herrlichkeit erwartet er uns. Und ihm folgen wir nach, im Leben und in den Tod und durch den Tod hindurch. Der Tod ist eine Realität, aber Christus hat diese Realität verändert, ein für alle Mal. Und Vers 8 erzählt davon. Und wie ich finde, in diesem doch so theologisch aufgeladenen Text an dieser Stelle ganz schlicht. Da steht, ihn habt ihr nicht gesehen, das stimmt. Und ihr habt ihn doch lieb, das stimmt auch. Und nun glaubt ihr in ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ja, mehr haben wir nicht, aber das ist viel. Die Glaubensfrage, also ob wir erlöst sind, ob wir uns dann am Ende bewährt haben, ob also unser Glaube durch Läuterung tragfähiger geworden ist oder vielleicht brüchiger, und beides passiert ja, diese Frage tritt, so lese ich den Text, zurück hinter einer anderen, wichtigeren Frage, nämlich hinter der Frage, ob wir Christus lieben und er liebt uns. Im Kern ist die Frage nach dem, was uns da am Ende oder vielmehr sogar im Ende erwartet, eine Beziehungsfrage. Also was zählt? Ich glaube, es zählt nicht so sehr, was wir getan haben, obwohl es nicht egal ist, ob wir gut und richtig geglaubt haben, sondern ob wir ihn lieben und er liebt uns. Denn was wird uns am Ende durch den Tod ziehen? Etwa die Richtigkeit unseres Glaubens oder die Korrektheit unserer Erkenntnisse oder am Ende sogar die Entscheidung, die wir selbst getroffen haben? Das ist alles richtig und gut. Wir mühen uns ja mit den Entscheidungen und den Erkenntnissen und wir treffen ja gute und richtige Entscheidungen. Und wir wollen unseren Glauben behalten und nach Möglichkeit noch mit anderen teilen. Aber ich glaube, das zieht uns nicht durch den Tod. Die entscheidende Frage ist, so glaube ich, wer zieht uns durch den Tod? Und das ist Christus, von dem gesagt wird, ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht seht. Und deshalb, und nur deshalb, weil ihr ihn liebt und er liebt euch, könnt ihr glauben. Der Glaube geht also nicht in erster Linie durch das Gehirn, aber bitte, dort geht er natürlich auch durch. Er geht in erster Linie durch das Elementarste, was einen Menschen ausmacht. Das, was wir Liebe nennen und was viel, viel mehr meint als Gefühle. Die Liebe ist das Schlüsselwort, wenn es um den Tod geht. Denn es kommt im Tod etwas Liebevolles auf uns zu. Jemand Liebevolles kommt auf uns zu, wenn wir sterben. Und wir wissen nicht, wie es sein wird. Das wissen wir nicht. Und das macht uns Angst. Aber ob dieser Tod nun ganz sanft sein wird oder stark, gar brutal, ob plötzlich oder absehbar, wir wissen es nicht. Und werden wir uns danach wiedersehen? Werden wir vielleicht als Personen erkennbar sein? Wie werden wir überhaupt sein? Verlieren wir uns im Tod oder nicht? Wer und was wir sein werden, auch das wissen wir nicht. Was ist uns aber zugesagt? Es wird Liebe sein, das ist uns zugesagt. Der, der selbst Liebe ist, kommt uns entgegen und zieht uns durch den Tod hindurch. In sein und Gottes ewiges Leben hinein zieht er uns, er zieht uns hinein in der Seelenseligkeit. Und wenn wir so wenig sagen können, warum können wir ausgerechnet das sagen? Weil Gott es selbst so will. Es ist Gottes erklärter Wille, dass wir leben. Dass wir leben mit Lust und voller Freude und in Liebe. Gott ist das Leben selbst. Er wünscht sich Leben für uns. Und darum schickt er uns seinen Sohn, nicht zur Vertröstung, sondern als die gute Nachricht. Vielleicht wird uns das die Angst vorm Tod nicht nehmen. Denn niemand weiß ja, wie das sterben wird, nur dass es sein wird. Ich glaube aber, es tut auch nicht Not, dass wir keine Angst vorm Sterben haben. Ich glaube, schlimmer als die Angst ist, sie zu verleugnen oder gar zu denken, weil wir Christen sind, müssen wir uns so sehr auf die Ewigkeit freuen, dass wir gar keine Angst haben. Oder so fest auf Christus vertrauen, dass wir keine Angst haben. Meiner Erfahrung nach ist das eine Illusion. Und diese Illusion brauchen wir gar nicht. Selbst Jesus hatte Angst. Ich glaube, eines ist wichtiger, als keine Angst zu haben, nämlich zu wissen, egal wie es wird, ob es schön wird, auch das gibt es ja, es gibt schönes Sterben, oder bitter, auch das gibt es, schmerzvoll oder ganz entspannt, ob wir sanft entschlafen oder uns am Ende hindurchquälen müssen, egal wie es wird, wir sind nicht allein. Du wirst nicht allein sein, denn er ist da. Er, der uns liebt und uns erwartet. Und ganz am Schluss breitet er seine Hände aus, nicht nur um uns zu empfangen, sondern, so stelle ich mir vor, um mit der Kraft seiner Auferstehung zu garantieren, dass wir diese letzte Passage auch schaffen. Und zwar mit unserer Angst und mit unserer Lebenslust oder unserer Lebenssattheit und mit allem, was unerfüllt ist und unerklärt, mit allem, was uns noch anhaftet, weil wir Menschen sind, vielleicht auch mit der Enttäuschung, die da ist oder mit dem Schmerz, der eben dann da ist. Hoffentlich auch mit aller Liebe, die uns dann noch begleitet oder vielleicht auch mit gar nichts mehr, weil uns im Tod alles genommen ist. Wir wissen es nicht, aber wir wissen, Christus ist dann da. Und ich stelle mir vor, er führt uns, er schiebt uns, er reißt uns hindurch, damit der Tod, dem niemandem entgeht, uns nicht halten kann. Das kann sonst niemand, nur er, Christus, unser Herr und Erlöser. Und ob wir nun freundlich vom Tod reden als der Schwester des Lebens oder ängstlich auf ihn schauen wie auf einen letzten Feind, Es ist fast egal, weil Christus da sein wird und uns im Tod Gutes und Liebevolles begegnet, weil er uns entgegenkommt. Der, der uns liebt und den wir lieben, wird da sein und er begleitet uns hinein in die ausgebreiteten Arme des Vaters. Amen.